So wollen wir uns heute einige Gedanken machen. Über die Wiedergeburt. Im Alter von fast 2 Jahren wurde der Bauernjunge Lamo von 2 Mönchen besucht. 4 Jahre vor dieser Begegnung starb der 13. Dalai Lama. Und seither war man auf der Suche nach dem nächsten Dalai Lama. Genauer gesagt, man suchte das Kind, in dem der Dalai Lama sich wieder verkörpert. Diesem zweijährigen Jungen zeigten sie 2 abgegriffene Gebetstrommeln und die eine gehörte dem Dalai Lama. Und dieser kleine Junge bestand darauf, dass die Gebetsrolle, die dem Dalai Lama gehört, dass das seine sei. Das haben sie einige Male getestet und sie machten weitere Teste mit ihm und sie kamen dann zum Schluss, dass dieser kleine Junge die Wiedergeburt des Dalai Lama ist. Und im Alter von 4,5 Jahren, am 22. Februar 1940, wurde der heutige, also der lebende 14. Dalai Lama inthronisiert. Und am 11. Dezember 1926 wurde in Neu-Delhi ein Mädchen geboren, dessen unglaubliche Geschichte zum Auslöser für die moderne Reinkarnationsforschung wurde. Santi Devi, so hieß dieses Mädchen, begann im Alter von 4 Jahren über ihre Erinnerungen, über ihr vergangenes Leben zu berichten. Sie erzählte, sie hätte als Ehefrau eines Tuchhändlers gelebt, in einem kleinen Dorf. Sie hätte mit ihm einen Sohn gehabt und beim 2. Kind sei sie gestorben bei der Geburt durch Kaiserschnitt. Bei Besuch ihres früheren Mannes erzählte das mittlerweile 9-jährige Mädchen die intimsten Details aus dem Leben dieses Mannes. Es schien kein Zweifel mehr darüber zu geben, dass Shanti Devi die Wiedergeburt dieser verstorbenen Frau ist. Dem Psychologen Dr. Jan Stevenson von der University of Virginia wurde dieser Fall zum Anlass, die Universität zu verlassen und sein Leben der Reinkarnationsforschung zu widmen. Und er hat bis jetzt gegen 3000 Fälle untersucht. Diese Art der Wiedergeburt, der Vorstellung von Wiedergeburt, hat tiefe Spuren in unserem Denken hinterlassen. Das haben wir auch in diesem Anspiel sehr schön gesehen. Viele Menschen denken so, es könnte sein. Selbst in unserem christlich geprägten Land gibt es viele Leute, die einer solchen Vorstellung offen und sehr interessiert gegenüberstehen. Weltweit sollen es etwa eine Milliarde Menschen geben, die an die Reinkarnation, an die Wiederverkörperung glauben. So wie ich mit den ersten beiden Beispielen das aufgezeigt habe. Und heute werde ich zuerst erklären, wie die Wiedergeburt funktioniert, bei der das Leben in einem fast endlosen Kreislauf von Geburt und Tod stattfindet. Und ich werde aufzeigen, welche Grundüberzeugungen dieser Vorstellung zugrunde liegen. Und dann werde ich erklären, wie die Wiedergeburt funktioniert, von der Jesus spricht, wo wir auch schon einiges gehört haben in der Schriftlesung. Und auch da werden wir sehen, welche Grundüberzeugungen dort wichtig sind. Es gibt nicht nur eine einzige Ansicht über die Wiedergeburt oder wie man in diesem Zusammenhang auch sagen kann, über die Reinkarnation, die Wiederverkörperung. Da gibt es bei allem gibt es ja ganz verschiedene Sichtweisen. Also ich kann nicht in jedes Detail gehen. Der Buddhismus unterscheidet sich in dieser Hinsicht stark vom Hinduismus. Das Karma, das ist die Gesamtheit aller guten und bösen Handlungen, die ein Mensch in seinem Leben tut, versteht der Buddhist als losgelöst von der Seele, losgelöst von der Persönlichkeit eines Menschen. Das Karma, die Gesamtheit also aller Taten von Gut und Bös, ist nicht an die Persönlichkeit gebunden. Es wiederverkörpert sich nicht die Seele, sondern das Karma übersetzt sich in einen anderen Körper, in eine Seele nieder. Das Prinzip wäre, so kann man es vielleicht am ehesten verstehen, würde dann heißen, was ich sehe, sei es Gutes oder Böses, wird ein anderer ernten. Also meine Seele verschwindet, mein Karma springt praktisch zu einer anderen Seele. Das ist eigentlich die Sichtweise des Buddhismus. Heute werde ich die Sichtweise, wie sie im Hinduismus vorherrscht, genau betrachten. Im Hinduismus glaubt man an die Seelenwanderung, so wie wir das im Anspiel gehört haben, dass man in einem anderen Körper wieder ersteht. Das Karma, also das Gute, die guten und bösen Handlungen bleiben mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Seele verbunden. Swami Sivananda erklärt das so: Die Verbindung der Seele mit einem bestimmten Körper heißt Geburt und ihre Trennung von ihm Tod. Wenn die Seele ihre physische Hülle verlässt, geht sie in einen anderen Körper weiter, der je nach dem Verdiensten, also je nach dem Karma, ein menschlicher, tierischer oder pflanzlicher sein wird. Also eben, wie wir gehört haben, eine Made, ein Kaktus, wie auch immer. Es gibt Glaubensrichtungen, die eine Wiedergeburt in einem Tier grundsätzlich ablehnen. Swami Sivananda glaubt aber, dass nur selten das vorkommen kann bei ganz bösen Menschen. Wenn ein Mensch teuflische Wesenszüge hat und sehr brutal handelt, wenn er sich schlechter verhält als ein Tier, wenn er wie ein Hund oder Affe handelt, verdient er im nächsten Leben sicherlich keine menschliche Geburt. Er wird in einem Tierschoß geboren. Er wird als Hund, Affe oder Esel geboren. Solche Fälle sind jedoch tatsächlich selten. Also ich kann mich jetzt nicht ganz verkneifen zu sagen, wenn Sie mal einen Hund sehen, der traurig reinschaut wie dieser, dann könnte das Problem sein. Ein häufiges Argument, das für die Wiederverkörperung sprechen soll, sind die Wunderkinder. Das wird immer wieder aufgeführt, das Argument Kinder, die hochbegabt sind. Kinder, die hervorragende Leistungen in Musik und Wissenschaft hervorbringen und damit jedes normale Maß weit übersteigen. Man stellt dann die Frage, woher haben diese Kinder diese außerordentlichen Fähigkeiten? Und für Menschen, die an die Reinkarnation glauben, gibt es nur eine plausible Erklärung. Wunderkinder, Genies, das sind Menschen, die sich in einem früheren Leben diese Fähigkeiten angeeignet haben. Wenn es nun sich das fortsetzt. Mich würde dann aber interessieren, warum es heute nicht mehr Wunderkinder gibt. Warum wir nicht mehr Genies in unserer Gesellschaft haben. Denn bei fortlaufender Reinkarnation, und die Reinkarnation versteht man nicht, dass ich sterbe und in 2000 Jahren irgendwo wiederverkörpert werde, das haben wir beim Dalai Lama gesehen, man sucht gleich, nachdem jemand gestorben ist, den nächsten Dalai Lama, weil man glaubt, dass diese Seelenwanderung praktisch unmittelbar sich fortsetzt und mit einer kurzen Pause dann die Wiederverkörperung geschieht. Und dann frage ich mich, wenn das so ist, wo dann die vielen Wunderkinder sind, die vielen Genies in unserer Gesellschaft. Bei unserem hohen Bildungsstand, den wir haben, müssten die Genies explosionsartig sich entwickeln in unserer Gesellschaft. Im Gegensatz zu den Menschen, die sich offenbar an ihr letztes Leben erinnern, ist jedoch die Meinung viel stärker verbreitet, dass man sich nicht an das letzte Leben erinnern kann. An das Leben, das man zuvor führte. Und das hat einen guten Grund. Wenn du an deine Vergangenheit denkst, nützt du vielleicht deine Gegenwart schlecht. Dein eingefleischter Feind aus der Vergangenheit wird in diesem Leben vielleicht als dein Sohn geboren. Wenn du dich an die Vergangenheit erinnerst, ziehst du dein Schwert, um ihn zu töten. Feindselige Gefühle werden sofort in deinem Herzen aufkommen. Also du wendest dich dann gegen dein Kind, wenn du wüsstest, dass da dein Erzfeind praktisch in dein Haus hineingeboren wurde. Und nun muss man sich natürlich fragen, was für einen Sinn dieser Kreislauf von Sterben und Geburt macht. Und die Antwort ist ganz leicht zu finden. Die Wiedergeburten dienen zur Reinigung der Seele. Wie wir das auch hörten, wie die Frau hier sagte am Tisch, dass ihr Guru gesagt hat, dass es eigentlich gar nicht so anstrebenswert ist, wieder sich zu verkörpern. Dass das ja eigentlich eine Last ist. Das Ziel ist nämlich die Erlösung aus dem Kreislauf von Tod und Leben. Denn wer ihm entrinnen kann, der kommt zur ewigen Ruhe. Das Ziel der Menschen, die an diese Sicht glauben, die suchen, aus diesem Kreislauf auszubrechen, weil dieser Kreislauf so endlos ist und die Erlösung ist, wenn ich nicht wiedergeboren werde, nicht wieder verkörpert werde. Und dann komme ich zur ewigen Ruhe und zum ewigen Frieden. Eigentlich ist das Leben ein Kampf gegen die nächste Wiedergeburt. Dieser Swami, den ich dir ab und zu zitiere, sagt, der Sinn der Seelenwanderung ist Besserung und Vervollkommnung. Sie bereitet den Menschen auf die endgültige Verwirklichung vor, die ihn aus dem Zyklus von Geburt und Tod befreit. Doch dieser Kampf ist ein unheimlich schwieriger Kampf, denn der Mensch kann schwerlich in einem einzigen Leben Vollkommenheit erreichen. Im Laufe eines Lebens tut der Mensch viel Schlechtes. Er tut wenig Gutes, sehr wenige sterben als gute Menschen. Die Wiedergeburt ist also eine Art Läuterung und Reinigungsprozess, der sich fast endlos, mehr oder weniger qualvoll dahin zieht. Nun, der Bibel ist der Kreislauf von Tod und Wiedergeburt komplett fremd. Es wird da ganz klar gesagt, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Also kein Kreislauf von Sterben und Tod. Einmal sterben wir und dann kommt das Gericht, dann kommt praktisch die Rechtfertigung, wenn man es das mal in den Begrifflichkeiten der Reinkarnation sagen will, die Rechtfertigung für dieses Karma. Kein Kreislauf und doch spricht Jesus selbst von der Wiedergeburt. Wie wir das in der Schriftlesung hörten im Johannesevangelium. Ein Pharisäer namens Nikodemus, ein sehr gebildeter, tief religiöser und weiser Mann, kam zu Jesus und was er von Jesus hörte, das beeindruckte ihn sehr und deshalb wollte er mit ihm mal persönlich sprechen. Er kam in der Nacht, weil ansonsten die Pharisäer eher gegen Jesus waren, ihn provozierten. Er wollte aber von Jesus wirklich etwas wissen. Und kaum hat er das Gespräch mit Jesus eröffnet, sagt ihm Jesus auf den Kopf zu, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Punkt. Das Reich Gottes sehen bedeutet so viel, wie zur ewigen Ruhe und zum ewigen Frieden zu kommen. Eben in diesen erlösten Zustand. Wer also nicht von Neuem geboren wird, der wird diesen Zustand nie erreichen. Das verstand Nikodemus nicht. Um mehr darüber zu erfahren, antwortete er ihm, kein Mensch kann doch in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Also Reinkarnation war für Nikodemus offensichtlich kein Thema. Sonst hätte er ja Jesus gesagt, klar Jesus, ich weiß das, wir werden immer und immer wieder geboren. Nein. Er konnte mit dem, was Jesus sagte, einfach nichts anfangen. Die einzige Vorstellung, die er sich machen konnte, war ganz unsinnig. Denn wie soll ein Mensch sich zurückverwandeln, wieder in den Mutterschoß zurück und wieder noch von Neuem geboren werden? Das kann sich niemand von uns vorstellen, ich jedenfalls nicht. Meine Mutter ist nicht so groß, dass das möglich wäre. Und Jesus präzisiert und erklärt, was er unter Wiedergeburt versteht. Er sagt, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist Gottes geboren. Vielleicht klingt das für die einen auch schon ein bisschen geheimnisvoll. Aber anders gesagt, ein Mensch bringt Menschen hervor, so wie wir das kennen. Jesus geht es aber nicht um die Wiederverkörperung des Menschen, sondern er spricht von der Seele des Menschen. Die Seele wandert nicht von Körper zu Körper, sondern die Seele muss wiedergeboren werden. Die Seele muss wiedergeboren werden. Wie Jesus hier sagt, Sie muss wiedergeboren werden aus dem Geist Gottes. Dann sagt er, darum sei nicht erstaunt, Nikodemus. Wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden, weil es nicht um die Wiederverkörperung hier geht, sondern es geht hier um die Wiedergeburt der Seele. Nikodemus verwunderte sich immer noch über das, was ihm Jesus erklärte. Er wollte wissen, wie das funktionieren soll. Jesus war darüber sehr erstaunt, dass er als Lehrer, als gelehrter und weiser Mann keine Ahnung hat, von was er spricht. Und er erklärte ihm das dann am Beispiel einer Begebenheit im Volk Israel, in der Geschichte Israels. Und dann konkretisierte er seine Aussage in einem Vers, der heute noch einer der bekanntesten Verse ist. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Mit anderen Worten, wiedergeboren wird man durch den Glauben an Jesus Christus. Da kommt das Neue, da geschieht die Veränderung. Ich möchte das an einem Schaubild verdeutlichen. Hier haben wir das Leben, die Geburt und das irdische Leben, und da wissen wir, das führt in den Tod. Jetzt kann in einem Leben, kann es einen Einbruch geben durch die Wiedergeburt, und mit der Wiedergeburt startet, dass die Wiedergeburt der Seele beginnt, das ewige Leben. Das ist mal so ganz vereinfacht aufgezeigt. Es ist eigentlich so einfach, um was es hier geht, wenn Jesus von Wiedergeburt spricht. Es geht also um Erneuerung eigentlich des tiefsten Wesens des Menschen, der Persönlichkeit des Menschen. Paulus schrieb das einmal so: Wenn ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung? Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Also da kommt eine Dimension in ein Leben hinein, wo etwas ganz neu startet. Die Grundlage zur Wiedergeburt, die finden wir in der Bibel. Petrus schrieb in einem Brief: Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, also nicht wie ihr auf die Welt gekommen seid, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer Bestand hat. Also durch das, was wir hier in der Bibel lesen können, was uns Gott mitgeteilt hat. Wer an das glaubt, der erlebt diese Wiedergeburt, der wird von Neuem geboren. Das ist ganz tiefe christliche Lehre eigentlich. Und auch hier muss man die Frage stellen, was der Sinn dieser Wiedergeburt ist. Der Sinn ist auch hier ganz einfach zu erkennen. Es geht auch hier um die Reinheit des Menschen. Diese Wiedergeburt muss man aber nicht entkommen. Im Gegenteil, sie ist ein Privileg und führt direkt zum Ziel, nämlich zum ewigen Frieden und zur ewigen Freude. Also die Wiedergeburt, im christlichen Sinne verstanden, ist sehr anstrebenswert, ist das Beste, was einem Menschen überhaupt geschehen kann. Die Wiedergeburt im Sinne von Reinkarnation, der muss man entfliehen. Die Wiedergeburt im Sinne von Kreislauf, von Sterben und Wiederverkörperung liegt dieselbe Grundüberzeugung wie der Wiedergeburt, wie sie die Bibel berichtet. Bei beiden geht es um die Reinigung und die Beseitigung von Sünden. Das finde ich höchst interessant. Beide bekämpfen dasselbe Problem. Also das heißt, dass der Mensch und auch die Milliarden Menschen, die an die Reinkarnation glauben, dass sie zutiefst überzeugt sind, dass sie unrein sind, unwürdig, dem Göttlichen zu begegnen. Das Grundproblem ist also bei beiden Vorstellungen dasselbe. Beide könnten Paulus zustimmen, wenn er sagt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Beide Ansichten könnten dem zustimmen. Die Grundfrage von beiden ist dieselbe: Wie kann ich mit dem Göttlichen wieder in Kontakt kommen? Oder anders gefragt, was muss ich tun, um rein zu werden, damit ich Gott begegnen kann? Beide beantworten diese Frage, einfach verschieden. Der wesentliche Unterschied der beiden Vorstellungen von Wiedergeburt liegt darin, wie man die nötige Reinheit erlangen kann. Bei der Reinkarnation ist man der Überzeugung, dass man sich diese Reinheit über viele verschiedene Leben erarbeiten muss. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Mensch dazu verdammt ist, sich selber zu erlösen. Das klingt dann so. Der Mensch kann schwerlich in einem einzigen Leben Vollkommenheit erreichen. Er muss tugendhaft Herz, Verstand und Hand entwickeln. Er muss seinen Charakter zur Vollkommenheit formen. Er muss tugendhafte Eigenschaften entwickeln, wie Barmherzigkeit, Toleranz, Liebe, Nachsichtigkeit, universelle Sicht, Mut und so weiter. Er muss viele Lektionen lernen und seine Erfahrungen in dieser großen Weltschule machen. Daher muss er viele Leben leben. Das ist eine Riesenanstrengung, eine Riesenherausforderung. All das muss ich machen, um zu erreichen, dass ich dieser Wiedergeburt, dieser Wiederverkörperung entkommen kann. Und die Leute, die das vertreten, die sagen ja, dass das fast nicht möglich ist, dass das schwierig ist. Die Bibel spricht ganz anders über die Erlösung. Sie sagt uns, wie es ist. Wir werden uns nie selbst erlösen können. Egal wie groß und einschneidend unsere Anstrengungen sind, 1000 Leben würden für eine Erlösung nicht genügen, weil wir nie so gut sein könnten. Das sagen ja diese Leute selber. Es ist ein aussichtsloser Kampf. Nicht ich muss tun, weil ich eigentlich gar nichts tun kann, das zum Ziel führen würde. Und weil das für mich so aussichtslos ist, hat Gott es für uns getan. Das ist der große Unterschied. Nicht ich muss es tun, sondern Gott hat es für uns getan. Und deshalb kann Paulus sagen, es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Christus. Ihr könnt das nicht erarbeiten. Da reichen euer Leben reicht nicht aus. Und wenn ihr noch x-mal denkt, ihr würdet leben, es reicht nie. Gott hat es getan, du kannst es nicht tun. Es ist ein Geschenk, die Erlösung durch Jesus Christus. Jesus starb für unsere Unreinheit, für unsere Schuld und für unsere Sünde am Kreuz. Er hat es getan. Und da drin sind sich alle, die Bibel lesen, im Grunde genommen einig, dass die Bibel das wirklich lehrt. Nur die einen wissen nicht, ob sie das glauben sollen oder nicht. Aber das ist genau die christliche Überzeugung. Er hat es getan, weil wir es nicht schaffen. Das ist ja die Befreiung. Und Petrus beschreibt dies so. Jesus hat unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das, was man bei der Reinkarnation durch viele Leben erreichen will, das hat Jesus für uns getan. Er starb für unsere Schuld und unsere Unreinheit. Es heißt sogar in der Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Da haben wir auch diesen Begriff wieder von Reinigung. Genau das, was viele Menschen anstreben, weil sie zutiefst wissen, dass sie unrein sind. Das können wir oft nicht verstehen, weil viele von uns Gott schon abgehackt haben und gedacht, wir leben eh für uns selber. Aber viele Menschen haben dieses tiefe Empfinden, und wenn wir in uns hineinhorchen, merken wir, dass dieses Unreinsein uns doch bewegt, dass wir zutiefst wissen, dass wir nicht so gut sind, wie wir eigentlich sein möchten. Und hier heißt es, wenn wir die Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, dass er uns reinigt. Es ist seine Tat. Eigentlich ist es ganz einfach, oder? Ein Kinderspiel. Vielleicht ist es in einem zu einfach. Einfach in einem Gebet sich an Gott wenden, seine Schuld bekennen und das Geschenk, das uns Gott macht, entgegenzunehmen, die Erlösung, das neue Leben, alles wird neu. Ich möchte Sie zu einem Seminar einladen, wenn Sie denken, eigentlich finde ich es noch interessant, aber es ist mir ein bisschen zu schnell gegangen, ich möchte das noch vertiefen, ich möchte mir Zeit nehmen, mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, dann ist das ein ideales Seminar, das sind 8 Abende, Sie haben hinten die Einladungen, melden Sie sich doch an. Ich werde da an diesen verschiedenen Abenden zu verschiedenen Themen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, auch Wiedergeburt werden wir dort noch genauer betrachten, jeweils einen Input geben und dann kann man dann darüber austauschen, können Sie Ihre Fragen stellen, die Sie beschäftigen, und dann werde ich versuchen, das zu beantworten. Wir haben auch den Büchertisch. Am Büchertisch können Sie einiges dann auch an Büchern oder auch Andachtsbücher fürs nächste Jahr kaufen und auch Bibeln. Vielleicht denken Sie, es wäre vielleicht nicht schlecht, sich wieder mal mit der Bibel zu beschäftigen. Und wenn Sie das denken, dann muss ich Ihnen komplett recht geben. Das ist das Beste, was Sie machen können, wieder mal in einer Bibel zu lesen und zu sehen, was Gott da sagt. Viele meinen ja, weil wir im christlichen Abendland sind, sie würden die Bibel kennen. Aber wissen Sie, sie kennen die Bibel höchstens von außen, die meisten. Sie haben irgendwas gehört und meinen, das steht dann da drin. Und ich habe auch schon viel gedacht früher, was da drin steht, aber das stand nicht drin. Und Sachen, die ich nicht wusste, die da drin stehen, standen dann drin. Also man muss es schon selber lesen, wenn wir schon da lesen können. Watchman Nee erzählt, in China besuchte ich einmal einen führenden Mann, der krank war. Ich nenne ihn hier Herr Wong. Er war ein gelehrter Mann, Doktor der Philosophie und in ganz China wegen seines Charakters hochgeachtet. Seit langer Zeit war er in einer christlichen Arbeit tätig. Er glaubte aber nicht an die Notwendigkeit einer entscheidenden Hingabe an Christus, sondern gab sich vielmehr mit den sozialen und moralischen Forderungen des Christentums zufrieden. Und während meines Besuches bei Herrn Wong saß sein Hund neben dem Bett. Nachdem wir eine Weile von Gott und seiner Liebe zu uns geredet hatten, fragte ich nach dem Namen des Hundes. Er sagte mir, der Hund heiße Fido. Vermutlich hat er nicht Fido geheißen, aber dass wir es besser verstehen, hat er jetzt keinen chinesischen Namen. Worauf ich fragte, ob Fido sein Vor- oder Familienname sei. Oh, es ist einfach sein Name, war seine Antwort. Also wenn es sein Vorname ist, kann ich ihn dann Fido Wong nennen? Fragt Watchman Nee. Auf keinen Fall, antwortet er. Aber er lebt doch in ihrer Familie, bestand Watchman Nee. Ihre beiden Kinder heißen doch gewiss Wong. Warum kann ich ihren Hund nicht Wong nennen? Der Doktor lachte und daraufhin sagte ich, merken Sie, worauf ich hinaus will? Ihre Kinder wurden in ihre Familie hineingeboren und tragen ihren Namen, weil sie auch ihr Leben in sich tragen. Ihr Hund mag ein intelligentes, gut erzogenes, außergewöhnliches Tier sein, aber es geht ja gar nicht um seine Qualitäten, sondern nur um die Frage, ist er ein Hund? Und wenn ja, dann kann er keinesfalls als ein Glied ihrer Familie zählen. Dasselbe Prinzip gilt in ihrem Verhältnis zu Gott. Ob sie ein guter oder böser Mensch sind, spielt keine Rolle. Wenn sie ein Mensch sind, so zählen sie zu einer niedrigeren Stufe als Gott und gehören nicht zu seiner Familie. Sie haben ihr ganzes Leben lang versucht, schlechte Menschen in gute umzuwandeln. Aber der Mensch an sich, ob gut oder schlecht, kann keine Lebensgemeinschaft mit Gott haben. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus Christus, der durch sein Leben und Sterben uns zu Gottes Kindern machen will. Der Doktor ließ mit sich reden. Er erkannte diese Wahrheit. Und als er bald darauf zum Glauben kam, war er völlig verändert. Eben etwas ganz Neues hat begonnen. Er hatte Jesus Christus, den Sohn Gottes, in sein Herz aufgenommen. Im Johannesbrief steht, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Hat neues Leben gefunden. Das wünsche ich jedem von uns. Dass er nicht glaubt, dass wir wieder verkörpert werden. Die Theorie könnte man von verschiedenen Punkten noch auch betrachten und sagen, dass das eigentlich sehr fragwürdig ist, diese Idee. Wichtig ist, dass unsere Seele wiedergeboren wird vom Geist Gottes und neues Leben anbricht. Das geschieht durch den Glauben an Jesus Christus. In einem ganz schlichten Gebet können Sie Ihr Leben Jesus anvertrauen. So funktioniert die Wiedergeburt, die funktioniert. Durch den Glauben an Jesus bekommen wir ein neues Leben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Eigentlich mit deiner wunderbaren Botschaft. Eine wunderbare Nachricht, dass wir unsere Schuld, unsere Unreinheit dir abgeben können, weil du für uns gestorben bist am Kreuz, weil du alles auf dich genommen hast. Und manchmal ist es so schwierig zu verstehen, weshalb so viele Menschen dieses großartige Geschenk einfach ablehnen, nicht beachten und so viel Anstrengung unternehmen, um irgendwie vielleicht diese Reinheit zu erlangen, die sie meinen, die nötig ist. Und du hast alles getan, alles. Und es genügt für jeden von uns. Herr, schenke, dass wer in unserer Mitte diese Wiedergeburt noch nicht erfahren hat, das erfahren darf, was es heißt, von Neuem geboren zu sein, ein neues Leben zu bekommen, was es heißt, wenn alles neu wird und unsere Seele zum Frieden und Ruhe findet. Ich bete dich an. Amen.